Viele Christen sind sicher, dass Gott sie gerettet hat, aber nur selten wird gefragt, wie Gott seine Kinder später einmal beurteilen wird. Die Schrift spricht nicht nur von einem sicheren Heil, sondern auch von Lohn und von ernstem Verlust, von der Freude des Reiches und von schmerzlicher Zurechtweisung. Zwischen diesen Polen entsteht eine heilige Spannung, wenn unsere Errettung allein Gnade ist, warum spricht das Neue Testament dann so eindringlich vom Lauf, vom Kampf, vom Gericht vor dem Richterstuhl Christi und vom Gewinn oder Verlust unserer Seele? Ewige Errettung, sicher, aber nicht das letzte Ziel. Wenn der Hebräerbrief von der ewigen Erlösung spricht, richtet er unseren Blick zuerst auf Christus selbst. Er ist der, der, obwohl er Sohn ist, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte und so allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewiger Errettung geworden ist. Seine Person und sein einmaliges Opfer sind der unerschütterliche Grund unserer Rettung. Er ist einmal in das Heiligtum hineingegangen, als er eine ewige Erlösung erlangt hatte. Das bedeutet, die ewige Errettung ruht nicht auf der Haltbarkeit unseres Glaubensgefühls, sondern auf der Vollkommenheit seines Werkes. Darum heißt es in Epheser 2, 8 bis 9, denn durch Gnade seid ihr gerettet worden, durch den Glauben, und dies nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Gnade und Geschenk, das ist der Ton, in dem die Schrift von der Errettung spricht. Wer an Christus glaubt, hat jetzt schon Anteil an dieser Gabe. Der Herr selbst bezeugt es, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden auf keinen Fall verloren gehen in Ewigkeit, und niemand wird sie meiner Hand entreißen. Zwischen seiner Hand und unserer Schwachheit steht seine Treue. Geh. Der Errettete wird niemals umkommen. Der Errettete wird niemals verloren gehen. Gerade weil dieser Grund so sicher ist, kann die Schrift daneben noch von etwas anderem sprechen, von Lohn, von Vergeltung, von der Belohnung des Königreichs. Paulus zeichnet in 1. Korinther 3 ein eindrückliches Bild, auf den einen, bereits gelegten Grund, Jesus Christus, wird gebaut, mit Gold, Silber und Edelsteinen oder mit Holz, Heu und Stroh. Das Feuer wird prüfen, welcher Art das Werk ist. Dann sagt er, der aber pflanzt und der begießt, sind eins, jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Und weiter, wer schlecht gebaut hat, wird Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Hier treten zwei Linien deutlich auseinander, Errettung, die bleibt, und Lohn, der gewonnen oder verloren werden kann. Diese Unterscheidung macht auch den Ernst der erzieherischen Wege Gottes mit seinen Kindern verständlich. Verdammnis im endgültigen Sinn betrifft jene, die Christus verwerfen und deren Namen nicht im Buch des Lebens gefunden werden. Für sie steht das Gericht am großen weißen Thron. Gläubige dagegen erscheinen vor dem Richterstuhl Christi, um offenbar zu werden, damit jeder das empfange, was durch den Leib geschehen ist, nach dem, was er getan hat, es sei gut oder schlecht. Es geht nicht mehr um die Frage, ob sie Kinder Gottes sind, sondern darum, wie der Vater mit seinen Kindern in Gerechtigkeit und Heiligkeit handelt. Seine Züchtigung ist nie die Widerrufung der Errettung, sondern die konsequente Verwaltung eines heiligen Gottes, der das, was seinem Sohn entspricht, bestätigen und alles andere reinigen wird. In dieser Spannung von unverdienter Gnade und gerechtem Lohn wird Gottes Herz sichtbar. Er rettet, ohne zu rechnen, er belohnt, indem er sehr genau rechnet. So bleibt die Gnade wirklich Gnade, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade und zugleich wird unser Leben in Christus ernst genommen. Die Gewissheit der ewigen Errettung nimmt nicht die Dringlichkeit, heute treu zu leben, sie schenkt vielmehr die Freiheit, in dieser Treue zu wachsen, ohne ständig um das Fundament bangen zu müssen. Wer weiß, dass seine Rettung in der Hand des guten Hirten geborgen ist, kann sich mutig fragen lassen, womit er baut, welchen Lohn er sucht und wen er mit seinem Leben ehren möchte. So wird die sichere Errettung nicht zum Anlass zur Nachlässigkeit, sondern zur leisen, starken Kraft, die uns in einen Lebensweg hineinführt, der einmal vor Christus Bestand haben wird. Und, nachdem er zur Vollendung gebracht worden ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewiger Errettung geworden. Auch nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal in das Heiligtum hineingegangen, als er eine ewige Erlösung gefunden hatte. Die klare Unterscheidung von Errettung und Lohn schützt zugleich vor Angst und vor Gleichgültigkeit. Sie bewahrt das Evangelium als freie Gnade und ernst nimmt doch jedes Detail unseres Lebens mit Christus. Wer sich auf die Zusage stützt, in seiner Hand für immer geborgen zu sein, darf in Ruhe aufatmen und gerade in dieser Ruhe neu entdecken, wie kostbar es ist, heute so zu leben, dass der Herr einmal Freude daran haben wird. Der Blick auf den kommenden Lohn ist dann keine Drohung, sondern eine Einladung, das eigene Leben zunehmend vom Maßstab seines Herzens prägen zu lassen. Die Belohnung des Königreichs, Teilnahme an Christi Herrschaft und Ruhe. Wo die Schrift von Lohn spricht, denkt sie weiter als nur an eine Belobigung am Ende des Lebens. In Hebräer 10,35 heißt es, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Dieser Lohn ist kein zweites, anderes Evangelium, sondern die konkrete Teilnahme an dem, was Christus im kommenden Zeitalter sein und tun wird. Paulus nennt dies in 2 Timotheus 4 die Krone der Gerechtigkeit, von nun an ist mir die Krone der Gerechtigkeit aufbewahrt, mit der es mir der Herr, der gerechte Richter, am jenem Tag zurückerstatten wird, und nicht nur mir, sondern auch all denen, die sein Erscheinen geliebt haben. Nicht eine Krone der Gnade, sondern eine Krone der Gerechtigkeit, zugesprochen von dem, der auf Golgatha unser Retter und in seiner Wiederkunft unser Richter ist. Er wird nichts vergessen, was in verborgener Treue um seinetwillen geschehen ist. Paulus strebte nach dieser Belohnung. In 1. Korinther Kapitel 9 Verse 24 bis 27 sagt er uns, dass er den Lauf um die Belohnung lief. Jesus selbst verbindet seine Wiederkunft mit dieser Vergeltung, denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Und am Ende der Offenbarung ertönt sein Wort, siehe, ich komme schnell, und mein Lohn ist mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Damit ist nicht die Frage der ewigen Errettung gemeint, sondern die Weise, in der wir an seiner kommenden Herrschaft Anteil haben werden. Der Richterstuhl Christi ist der Ort, an dem diese Frage entschieden wird, nicht als Druckkulisse, sondern als Ausdruck seiner ernsthaften Liebe zu einem Leben, das wirklich zu ihm passt. Wer in dieser Zeit als Knecht treu ist, wer im Verborgenen den Willen des Herrn sucht und sich am Bau der Gemeinde beteiligt, der wird hören, recht so, du guter und treuer Knecht, geh ein in die Freude deines Herrn. Die Belohnung des Königreichs besteht daher wesentlich darin, mit Christus zu herrschen und an seiner Freude teilzuhaben. In Offenbarung 5,10 wird von den Erlösten gesagt, und hast sie für unseren Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht, und sie werden auf der Erde regieren. Dieses priesterliche Königreich ist Gottes ursprünglicher Gedanke mit seinem Volk, im kommenden Reich wird es als Belohnung für diejenigen offenbar, die jetzt ihrem König dienen. Offenbarung 20, 4-6 zeichnet dies konkret, Menschen, die um des Zeugnisses Jesu willen gelitten, die Anbetung des Tieres verweigert haben, wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre, und weiter, gesegnet und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung teilhat. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und werden mit ihm 1000 Jahre lang regieren. Im Hebräerbrief erscheint dieselbe Wirklichkeit in einem anderen Bild, als Sabbatruhe, die dem Volk Gottes noch aussteht. Es ist die Ruhe des Mitregierens, nicht des Untätigs eins, die Ruhe derer, die mit Christus in die Vollendung von Gottes Plan eintreten. Für die Adressaten des Hebräerbriefs bedeutete dies, nicht zurückweichen, nicht in ein bequemeres, aber seelischeres religiöses Leben zurückfliehen, sondern am Weg des gekreuzigten und erhöhten Christus festhalten. Für uns heute gewinnt diese Perspektive eine leise, aber starke Überzeugungskraft. Der Gedanke, einmal in seiner Freude und seinem Dienst zu stehen, vermag mehr zu bewegen als jede Furcht vor Verlust. Die Belohnung des Königreichs wird dann nicht als Preis für Leistung empfunden, sondern als die Erfüllung einer Liebe, der Herr selbst ehrt, was seine Gnade in uns gewirkt hat. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Von nun an ist mir die Krone der Gerechtigkeit aufbewahrt, mit der es mir der Herr, der gerechte Richter, am jenem Tag zurückerstatten wird, und nicht nur mir, sondern auch all denen, die sein Erscheinen geliebt haben. Denn der Sohn des Menschen wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Die Aussicht auf die Belohnung des Königreichs stellt die Weichen unseres Alltags unsichtbar neu. Wo die Herzen beginnen, das Erscheinen des Herrn zu lieben, verliert das unmittelbare Sichtbare an absolutem Gewicht. Treue im Verborgenen, Geduld im Dienst und das stille Festhalten an seinem Wort erhalten vor seinem Richterstuhl Bestand. So wird der Gedanke an den kommenden Lohn zu einer zarten, aber nachhaltigen Motivation, den heutigen Tag so zu lieben, dass er einmal in seiner Freude aufleuchten kann. Das Gewinnen der Seele, heute verlieren, um morgen zu teilen. Wenn der Hebräerbrief von denen spricht, die nicht zurückweichen zum Verderben, sondern zum Glauben zur Gewinnung der Seele, greift er ein Wort des Herrn Jesus auf, das wie ein Schlüssel zum Verständnis unseres Lebenswegs ist. Mehrfach sagt der Herr, denn wer immer sein Seelenleben retten will, wird es verlieren, doch wer immer sein Seelenleben um meinetwillen verliert, wird es finden. Die Seele ist hier nicht unser ewiges Sein im Sinn von verloren oder gerettet, sondern unsere bewusste Lebensweise, unser Bedürfnis nach Anerkennung, Sicherheit, Selbstentfaltung. Die Seele verlieren bedeutet dann nicht, in ewige Verdammnis zu gehen, sondern im Hier und Jetzt bereit zu sein, die eigenen seelischen Ansprüche unter das Kreuz zu stellen, wenn sie dem Weg des Herrn entgegenstehen. A. Damit unser ganzes Sein die kommende Sabbatruhe genießen kann. Das Gewinnen der Seele ist dafür, dass unser ganzes Sein die kommende Sabbatruhe genießen kann, das heißt, dass wir an der Freude und Herrlichkeit Christi im kommenden Königreich teilhaben. Unser Sein besteht aus drei Teilen, Geist, Seele und Leib, und unsere Seele ist verschieden von unserem Geist. Diese Bereitschaft, das Seelenleben loszulassen, steht in enger Verbindung mit der kommenden Herrlichkeit. Das Ziel ist, dass unser ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib in den Sabbatrest Gottes eintreten kann. Paulus schreibt in anderem Zusammenhang, jemand könne zwar dem Geist nach gerettet werden am Tag des Herrn Jesus, aber dabei Schaden erleiden. Hebräer 10,39 denkt weiter, die Seele soll nicht nur dem Gericht entzogen, sondern positiv gewonnen werden, das heißt, in dem kommenden Reich in die volle Freude und Entfaltung hineinkommen, für die Gott sie geschaffen hat. Wer festhält, um sich heute seelisch zu sichern, wird in der kommenden Zeit Verlust empfinden, wer jetzt um Christi willen verzichtet, wird eine tiefer erfüllte Seele empfangen. Dieses Gewinnen der Seele ist kein Zusatz zu Christus, sondern der Weg, auf dem Gottes ursprüngliche Bestimmung mit uns zur Vollendung kommt, denn die er zuvor erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Paulus beschreibt seine eigene Ausrichtung mit den Worten, jage ich auf das Ziel zu für den Siegespreis, zu dem Gott mich in Christus Jesus aufwärts berufen hat. Der Siegespreis und das Gewinnen der Seele weisen auf dieselbe Wirklichkeit, vollständige Gleichgestaltung mit dem Sohn und geteilter Anteil an seiner Herrlichkeit im kommenden Königreich. Wie bei den Kindern Israels, die aus Ägypten geführt wurden, war das Ziel nicht nur Befreiung aus der Sklaverei, sondern der Eintritt in das gute Land, um dort als priesterliches Königreich zu leben. Viele blieben unterwegs stehen, einige, wie Josua und Kaleb, gingen hinein. Befreiung aus Ägypten entsprach der Errettung, das gute Land war die Belohnung. Übertragen auf unser Leben heißt das, wo wir in der Kraft der Auferstehung Christi den Weg des Kreuzes annehmen, wird unser Seelenleben nicht zerstört, sondern geläutert und verwandelt. Was wir scheinbar verlieren, bestimmte Sicherheiten, eigene Pläne, vertraute Selbstbilder, fällt in Gottes Hand wie ein Weizenkorn in die Erde. Wer sein Seelenleben in dieser Welt liebt, wird es verlieren, und wer sein Seelenleben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Hinter diesem paradoxen Weg steht die Zusage, dass der Herr selbst unsere Seele in seiner kommenden Herrlichkeit wieder hervorbringt, gereift, geklärt und fähig, seine Freude aufzunehmen. So wird das Gewinnen der Seele zu einer leisen Hoffnung, kein Verzicht um seinetwillen bleibt endgültiger Verlust. Alles, was wir jetzt aus Liebe zu ihm loslassen, wird uns in verwandelter Gestalt begegnen, wenn er uns in die Weite seines Reiches hineinführt. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung der Seele. Denn wer immer sein Seelenleben retten will, wird es verlieren, doch wer immer sein Seelenleben um meinetwillen verliert, wird es finden. Das biblische Bild vom Gewinnen der Seele lädt ein, das eigene Leben nicht nur unter dem Vorzeichen von Erfolg oder Scheitern in dieser Zeit zu deuten. Hinter manchen inneren Sterbeprozessen, in denen vertraute Sicherheiten wegbrechen, steht der Herr, der unsere Seele für eine größere Freude weitet. So verliert der Verzicht um seinetwillen etwas von seiner Bitterkeit und erhält einen zarten Glanz, er ist Säen für eine kommende Ernte. Wer auf diese Weise lernt, die eigene Seele in seine Hände zu legen, erfährt bereits jetzt etwas von der Ruhe, in die Gott sein Volk führen will. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass unsere Errettung in dir fest gegründet ist und niemand uns aus deiner Hand reißen kann. Zugleich siehst du unser tägliches Leben und rufst uns in deine Nachfolge, damit wir nicht nur gerettet sind, sondern auch deine Freude und deinen Lohn im kommenden Reich teilen. Stärke unseren Glauben, dass wir den Weg des Kreuzes nicht scheuen, sondern bereit sind, seelische Vorteile loszulassen, um deine Gegenwart und dein Wohlgefallen höher zu achten als alles andere. Fülle uns mit dem Geist deiner Auferstehung, damit wir im Alltag in deinem Leben dienen, die Gemeinde mit deinem Reichtum bauen und so in dein Ziel hineingeführt werden, dir gleichgestaltet zu werden. Tröste alle, die um deinetwillen leiden, mit der Hoffnung, dass kein Tränenweg und kein verborgenes Opfer bei dir vergeblich ist, sondern du alles in deiner Gerechtigkeit und Liebe vergelten wirst. Lass uns in dieser Hoffnung bewahrt bleiben, bis du wiederkommst und wir mit dir in deine Ruhe und Herrlichkeit eingehen. Amen.